Ja, herzlich willkommen, auch ihr anderen, herzlich willkommen, auch du, Ecclesia-Gemeinde, heute zu Gast bei uns in Vertretung. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir leben in einer merkwürdigen Zeit, das wisst ihr alle. Und wenn wir in die Medien gehen, dann fehlt immer ein entscheidendes Ding. Und das ist, dass sich irgendeiner mal über uns erbarmt und mal etwas über Zuversicht sagt. Und das müssen wir dann eben in der Gemeinde Jesu ausgleichen, das Ganze. Und wer mich kennt, der weiß ja von, bei mir muss man mit allem rechnen. Ich fange erst mal mit Gebet an und dann mit Weihnachten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir dich gemeinsam anbeten können, dass wir auf dein Wort hören, Herr. Und nun sei du mit deinem Heiligen Geist unter uns, Herr, und leite uns durch das Wort, dass wir nicht nur hören, sondern auch verstehen, was du uns sagen möchtest. Und sei du bei den vielen, die heute Morgen nicht hier sein können. Viele sind an Grippe erkrankt, andere sind ängstlich wegen der Corona-Situation. Und einige können gar nicht mehr kommen, weil sie krank sind. Wir wollen keinen einzigen vergessen und dich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du die Kranken aufrichtest. Besonders unseren Jürgen, der gestern Abend um 10 noch anrief und sagte, ich habe schwere Grippe, ich kann nicht kommen. Habe ich ihm versprochen, wir beten heute Morgen. Ja, und wir wollen dir anbefehlen, Herr, dass du auch Jürgen anrührst und wieder aufrichtest. Und jetzt sei du mit deinem Segen mitten unter uns. Amen. Amen. Ja, ich habe gesagt, es fängt an mit Weihnachten. Ist das nicht schön? Der heutige Sonntag ist tatsächlich der Sonntag, in dem der Weihnachtsfestkreis weltweit zu Ende geht. Wir wissen ja, dass Weihnachten in verschiedenen Ländern auch zu verschiedenen Zeiten gefeiert wird. Aber heute ist der letzte Tag und dann ist auf der ganzen Welt Weihnachten erstmal fertig. Bis zum nächsten Jahr. Was bleibt uns denn eigentlich von Weihnachten? Corona geht ja weiter. Der Lauf der Welt geht weiter, die Heilsgeschichte Gottes geht weiter. Was bleibt vom Licht der Weihnacht für den Alltag unseres Lebens? Ist die Weihnachtsgeschichte nur eine nette Erzählung für lange Winternächte? Oder ist die freudige Botschaft vom Kommen des Heilands zuverlässiges, wahrhaftiges Wort Gottes, auf den du dein ganzes Leben gründen kannst? Diese lebensentscheidende Frage bewegte auch schon die Christen im ersten Jahrhundert. Der Apostel Petrus gibt in seinen Briefen Antwort als Augen- und Ohrenzeuge von Jesus Christus. Kurz vor seiner Kreuzigung hinterlässt er quasi sein Testament. Petrus erlitt wie Paulus vermutlich in Rom zwischen 65 und 67 nach Christus den Märtyrertod. Und er schreibt uns im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel in den Versen 16 bis 21, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben, die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben auch seine Herrlichkeit gesehen, da er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch seine Stimme, die zu ihm geschah von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel geschehen, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Ihr Lieben, im ersten Jahrhundert war richtig was los. Das römische Imperium war in der Blüte seiner Macht und wenn es zum Teil von völlig durchgedrehten und brutalsten Kaisern regiert wurde. Aber das größte Ereignis, das die Welt je gesehen hatte, fand nicht in Rom statt, sondern in Bethlehem. Gott wurde, selbst wurde Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Von Anfang an richteten sich bei den einen viele Hoffnungen auf dieses Kind und andere bekamen große Ängste. Maria und Josef, die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, Simeon, Hanna, das waren die Hoffnungszeugen. Angst bekamen die Mächtigen der Welt, wie es zuerst an Herodes sichtbar wurde, der den neugeborenen König gleich umbringen lassen wollte. Da er aber nicht wusste, wo er diesen genau finden konnte, ließ er in Bethlehem gleich alle Kinder unter 2 Jahren ermorden. Der Geist Gottes hatte jedoch längst Maria, Josef und das Jesukindlein nach Ägypten flüchten lassen, bis diese Gefahr vorüber war. Der Sohn Gottes war von Anfang an zum Stein des Anstoßes geworden. An Jesus scheiden sich die Geister. Das haben insbesondere die 12 Apostel selbst miterlebt, während ihres 3-jährigen Umherziehens und mit ihrem Meister und Herrn. Und das hat sich nach seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung und Himmelfahrt nicht geändert. Im Gegenteil, diejenigen, die den vom Tod auferstandenen Jesus selbst gesehen, gehört und berührt hatten, die waren nun felsenfest überzeugt, dass Jesus der Messias und Heiland der Welt ist. Die anderen, die rissen ihre Witze über einen Gott, der sich kreuzigen lässt, oder sie bekämpften das als böse Lehre, wodurch die Menschen aus ihrer Staatstreue und den vorherrschenden religiösen Strukturen herausgelöst wurden. Christen galten als Systemfeinde. Und hinzu kam noch, dass in den eigenen Reihen Irrlehrer und falsche Propheten auftraten, die nicht wenige Gemeindeglieder im Glauben und in der Hoffnung verunsichert hatten. Und wenn ihr aufmerksame Beobachter seid, wird euch längst aufgefallen sein, dass die Situation heute im 21. Jahrhundert in vielen ähnlich ist. Die Verunsicherung im Glauben und in der Hoffnung sind mit Händen zu greifen. Das war schon vor Corona so und hat in den letzten 2 Jahren massiv zugenommen. Bis hin zu den Aussagen des Glaubensbekenntnisses wird vieles abgelehnt und nicht mehr geglaubt. Aber nicht nur in der christlichen Lehre haben wir einen Niedergang. Daraus erfolgt immer auch der Niedergang in der Ethik. Das Leben wird nicht mehr am Willen Gottes ausgerichtet. Ich zeige das in 3 Punkten an. Die Kirchen entfernen sich zunehmend von der Wertschätzung des Lebens. Der Lebensschutz der ungeborenen Kinder wird aufgegeben, wenn diakonische Beratungsstellen nur noch als Servicestelle zur Erlangung des Beratungsscheins, also der Lizenz zur vorgeburtlichen Kindestötung, agieren. Und selbst das will man jetzt auch noch abschaffen. Und der Lebensschutz für sterbenskranke Menschen wird aufgegeben, indem man ihnen beim Suizid assistieren will. Das haben wir unserem Verfassungsgericht zu verdanken, die ein neues Urteil sprachen und sofort kam eine Mitteilung von einem Kirchenoberen aus Deutschland: Wenn das so ist, dann können wir diese Beihilfe zum Selbstmord ja auch in unseren Räumen durchführen. Das habe ich schriftlich zu Hause. Ich meine, in Idea ist das gestanden. Das ist unglaublich. Ja, das Verfassungsgericht hat die Politik aufgefordert, das Gesetz so zu ändern, dass die Beihilfe zur Selbsttötung nicht mehr strafbar ist. Das Dritte, was zu lesen war, da fordert die evangelische Kirche selbst den Muezzinruf Allah, Allahu Akbar, Allah ist der Größte, durch Straßen und Häuser ziehen zu lassen. Christliche Überzeugung und christliche Werte, die über fast 2000 Jahre zu unserem Glaubensschatz gehören, werden heute in der Kirche radikal in Frage gestellt. Auch zum Glück gibt es auch sehr gute Pastoren. Ich will sie nicht alle verteufeln. Aber was wir lesen und was wir hören, das ist nicht sehr erbaulich. Und die Gemeindeglieder fragen verunsichert: Was geht denn nun? Orientierungslosigkeit ist bei vielen eingezogen. Glaube und Hoffnung schwinden. Und in dem Maß, wie die eigenen Glaubensüberzeugungen schwinden, wächst der Einfluss eines Islam, der sich mit den Werten eines christlichen Abendlands nicht verträgt. Und doch habe ich aus Kirchenkreisen gehört, man soll den Islam in die Ökumene eingliedern. Ja, das sind Mitteilungen, die von der evangelischen Kirche kommen. Das ist unglaublich, aber wahr. Schon vor Corona, aber jetzt nochmals verstärkt, wird deutlich, wie leer die Kirchenbänke geworden sind. Da ist ja kaum noch was los. Wen wundert's? Und in den meisten Kirchen finden gerade überhaupt keine Gottesdienste statt, obwohl diese zu den Dienstpflichten aller Pfarrer gehören. Und die sonntägliche Zusammenkunft mit der Feier des Heiligen Mahls sind allen Christen vom Neuen Testament vorgegeben. Daher verwundert es nicht, wenn die große Tageszeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, schreibt, Kirche ist überflüssig geworden, die Gesellschaft funktioniert auch ohne sie. Und als Begründung wird angeführt, gleich zu Beginn der Pandemie haben es die Bischöfe auf den Punkt gebracht, Gott hat mit Corona nichts zu tun. Und damit schossen sie sich selbst aus allen Debatten zur Bewältigung der Krise raus. Wenn aber Gott mit der Pandemie nichts zu tun hat, dann bleibt der Mensch auf sich alleine gestellt. Die Politik bemüht sich und sucht nach den richtigen Entscheidungen. In den Kliniken kämpfen Ärzte und Pflegepersonal bis zur Erschöpfung gegen Covid-Erkrankte. Darüber dürfen wir dankbar sein. Das alles ist eine große Hilfe. Wer aber glaubt daran, dass Politiker oder Ärzte oder andere in der Lage sind, dieses Virus zu besiegen? Und das nächste Virus kommt bestimmt. Hört nur auf den Herrn Lauterbach, der hat uns schon angekündigt, die nächste Variation kommt auch wieder und die vierte Impfung steht ins Haus. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergehen soll. Ja, das nächste Virus kommt bestimmt. Politiker und Ärzte können weder Gesundheit noch das Leben garantieren. Der Beter des 121. Psalms gibt die Antwort. Er sagt, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nur Gott kann helfen. Er ist der Schöpfer, Erhalter und Vollender unseres Lebens. Und er alleine ist bereits der Sieger von Golgatha. Dort hat er alles vollbracht und die Welt überwunden. Für wen hat er das denn getan? Für uns hat er das getan, natürlich. In ihm sind auch die Seinen Sieger und Überwinder und haben einen Platz im Himmel. Bloß wie viele Christen haben das vergessen? Und deshalb ist es uns als seinen Nachfolgern auch nicht das Siegen hier auf der Erde verheißen. Wir besiegen hier nichts und niemand. Denn alles, sondern wir sollen überwinden, wie in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 geschrieben steht. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Preis dem Herrn. Aber das müssen wir uns mal wieder bewusst machen. Das muss uns klar sein in unseren Köpfen. Und darum ist es hier auf Erden, auch während Corona, in erster Stelle wichtig, dass wir uns an Gott wenden. Wir müssen danach fragen, was uns Gott mit und in dieser Pandemie sagen will. Und es ist notwendig, dass wir treu bleiben und uns im Glauben immer wieder neu Gott zuwenden und unser Leben nach seinem Willen und seinen Geboten ausrichten. Umkehr und Buße sind notwendig. Paul wird nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, und wir sind uns da vollkommen einig. Ja, für unser Volk und für jeden Einzelnen von uns sind Umkehr und Buße notwendig. Und dadurch können wir als Christen auch unserer Gesellschaft dienen. Und zwar nur dadurch. Das geht aber nur, wenn man nicht von vornherein ausschließt, Gott habe mit Covid-19 nichts zu tun. Oha, sagen mir Christen, selbst freikirchliche Gemeinden, was wir heute erleben, hat doch mit der Endzeit nichts zu tun. Da habe ich gesagt, lest die Offenbarung, Kapitel 3. kauft euch Augensalbe, dass ihr sehen werdet. Ja, was soll man dazu sonst noch sagen? Wir brauchen heute dringend als je zuvor das Zeugnis der Apostel. Diese Augen- und Ohrenzeugen, die an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen haben, die rufen uns zu. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Augenzeugen. Das Evangelium ist keine Fabel und kein Märchen. Es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und diese Wahrheit trägt einen Namen. Und dieser Name heißt, na, wie heißt er denn? Jesus Christus, natürlich. Danke. Die Jünger und die ersten Christen berichten, was ihnen selbst widerfahren ist. Die sagten nämlich, und wir lesen es in Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit. Und der erste Johannesbrief im ersten Johannes Kapitel 1, das beginnt mit den Worten, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir auch euch. Und als das oberste Gericht zu Jerusalem den Jüngern drohte und ihnen verbieten wollte, Jesus zu bezeugen, da bekam Petrus den Mut geschenkt zu bekennen, wir können es ja nicht lassen und dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können Gott nicht genug dafür danken, für dieses gewisse und lebendig machende Wort, dem wir herzlich vertrauen können. Liebe Geschwister, wenn wir ein solches Vertrauen für unseren himmlischen Vater haben, dann gilt auch uns, was Petrus weiterschreibt. Er schreibt nämlich, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Was die Apostel und die ersten Zeugen von Jesus erzählen, das war ja von den Propheten seit vielen Jahrhunderten angekündigt. Das Kommen des Messias, seine Geburt, sein Wirken, seine Knechtsgestalt, sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung, alles finden wir im prophetischen Wort des Alten Testaments schon angedeutet. Und als am dritten Tag nach der Kreuzigung Jesu zwei seiner Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren, zutiefst betrübt über den Tod des Herrn und am Ende all ihrer Hoffnungen, da gesellte sich der auferstandene Jesus zunächst unerkannt zu ihnen. Und er legte ihnen die Schrift aus und sprach in Lukas 24, O ihr Toren, ihr trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Jesus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und als Jesus dann mit ihnen das Brot brach, da erkannten sie ihn. Und Jesus verschwand vor ihren Augen, und sie staunten darüber, wie sehr ihr Herz auf dem Weg brannte in dieser besonderen Bibelstunde. Ihr Lieben, so wie es sich beim ersten Kommen Jesu in die Welt, wie sich da das erfüllte, was die Propheten angesagt haben, so wird auch bei seinem zweiten Kommen alles in Erfüllung gehen, was uns die Schrift sagt. Und darauf gilt es zu achten. Die Bibel liefert uns keinen genauen Fahrplan über das, was in der letzten Zeit geschehen soll. Sie deutet vieles nur an und fordert uns auf, wachsam zu sein. Das ist das Thema, über das wir gerade in der Bibelstunde nachdenken. Die Endzeit ist kein Steinbruch für allerlei Spekulation über die Ereignisse in der Endzeit. Sie ist vielmehr das klare Wort Gottes, das uns tröstet, korrigiert und ausrichtet auf unseren Herrn, der ein zweites Mal sichtbar kommt. Das erste Mal kam er ja zu Weihnachten, deswegen habe ich damit angefangen. Auch das prophetische Wort achten heißt, Acht zu haben auf jeden in unseren Tagen. Es bedeutet, das Nötige und Gebotene zu tun, weil wir all unser Tun und Lassen einmal vor Gott zu verantworten haben. Das haben auch viele vergessen. So hat es der frühere württembergische Bischof Theosorg einmal formuliert, als das Wort in der Kirche noch eine andere Wertigkeit hatte. Dieses Wort der Propheten, dieses Wort aus Gottes Mund ist ein himmlisches Licht, der göttliche Wegweiser für unser Leben, das hier auf Erden so oft im Dunkeln liegt und im finsteren Tal wandern muss, gerade auch jetzt wieder während der Corona-Zeit. Es tut also Not, dass wir das prophetische Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament fleißig studieren. Denn dadurch wird uns ein Licht aufgehen, haben wir gehört. Der helle Morgenstern, Jesus, der sich in Offenbarung 22, Vers 16 selbst bezeugt, wo es heißt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Also das bin jetzt nicht ich. Ich zitiere die Schrift. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Wie bereits gesagt, an ihm scheiden sich die Geister. Und ohne ihn bleibt alles dunkel. Dein Leben, dein Sterben, dein Grab, dein Leben in Ewigkeit. Ohne den Morgenstern, Jesus, musst du in der Finsternis bleiben. Es ist und bleibt eine der größten Lebenstäuschungen, was mir vor kurzem wieder jemand sagte. Er meinte nämlich, mit dem Tod ist alles vorbei. Ab in die Kiste, 2 Meter tief, Erde drauf, das war's. Was für ein Irrtum. Die Schrift sagt uns etwas ganz anderes. Sie sagt uns, alle werden vom Tod auferstehen und müssen sich vor Gott verantworten. Und für alle, die nicht mit Jesus durch dieses Gericht hindurchgegangen sind, gilt, was in Offenbarung 20 geschrieben steht. Und da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den ewigen feurigen Pfuhl. Das habe ich mal versucht, einem Pastor zu erklären. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Er hat gesagt, darüber will ich nicht reden. Ja, das ist unangenehm, das wollen wir nicht hören. Aber das ist die Wahrheit, das ist das, was in Gottes Wort steht. Noch immer sind die Zweifler von damals und von heute nicht verstummt. Sie fragen, wie zuverlässig ist denn das Wort Gottes, wenn es doch Menschen waren, die zu uns kamen, die es aufgeschrieben haben. Und darauf antwortet uns heute Morgen Gottes Wort. Und da heißt es, es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. So ist die Bibel kein menschlicher Text, sondern das ist Gottes Wort. Und das ist ein Geheimnis, das sich nur demjenigen erschließt, der sich auf den Morgenstern Jesus einlässt und so erfüllt wird durch den Heiligen Geist. Der wird erfahren, dass in, mit und durch diese menschlichen Worte Jesus selber spricht. Durch dieses Wort Gottes lässt er auch dein Herz froh werden und brennen. Er führt dich zum Glauben, er führt dich in die Gemeinschaft der Heiligen, er stärkt dich mit seinem Leib und seinem Blut, er gibt dir Orientierung für deinen Lebensweg und er gibt dir Kraft zum Leben und Trost im Sterben. Amen. Herr Jesus, ein kurzes, aber kräftiges Wort, das du mir hier heute Morgen auferlegt hast. Aber ich will dir danken dafür, denn wir können das wirklich uns auf die Fahne schreiben und bekennen, den Sieg trägt in unserem Land kein Bundeskanzler davon und auch kein anderer Mensch, sondern du hast den Sieg am Kreuz auf Golgatha bereits errungen. Und darauf können wir uns verlassen und das sagst du uns heute Morgen. dass wir uns auf dein Wort ohne Wenn und Aber verlassen können. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dafür preisen wir dich, dafür beten wir dich an und dafür danken dir von ganzem Herzen. Danke für das Wort heute Morgen. Segne jeden Einzelnen, der hier ist, es gehört hat. Und segne die, die es heute Mittag übers Internet sich noch anhören werden. Amen.